Jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme, ist Winter und das ist die ideale Zeit, sich mit Projekten für den Außenbereich auseinanderzusetzen. Mein Name ist Heiko und in diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Möbelbau und das Holzwerken allgemein. Im Winter ist, wie gesagt, die ideale Zeit, um sich mit dem Thema Holz im Außenbereich auseinanderzusetzen. Vielleicht möchtest du ja irgendwas für deinen Garten oder deinen Balkon bauen. Und damit du da wirklich im Frühling und im Sommer schon Freude dran hast, ist es natürlich sinnvoll, das im Winter zu bauen. Jetzt ist es so, dass Holz im Außenbereich ganz andere Ansprüche hat, als wenn du Holz im Innenbereich verwendest. Das fängt schon mit der Holzauswahl an, denn du kannst nicht jedes Holz für den Außenbereich verwenden. Holz wird in sogenannte Resistenzklassen eingeteilt. Resistenzklasse 1 ist am dauerhaftesten. Und je höher diese Klasse wird, umso schlechter ist das Holz für den Außenbereich geeignet. Buche zum Beispiel ist in Klasse 5 eingeteilt und überhaupt nicht für den Außenbereich gedacht oder geeignet. Von den einheimischen Holzarten ist die Eiche und die Robinie in Resistenzklasse 1 eingeordnet, also sehr dauerhaft. Eine Gartenbank aus Eiche wird also, wenn sie richtig gebaut ist, im bewitterten Zustand, auch wenn sie das ganze Jahr draußen steht, lange halten. Länger als eine Bank aus Douglasie oder Lärche, wobei auch diese beiden Holzarten durchaus für den Einsatz im Freien gut geeignet sind. Was du berücksichtigen solltest, ist, dass sich diese Resistenzklassen auf das Kernholz beziehen. Das Splintholz gilt als nicht dauerhaft, sollte also entweder gar nicht verwendet werden oder so verwendet werden, dass es nicht dem direkten Witterungseinfluss ausgesetzt wird. Also nach innen gedreht oder nach unten beispielsweise. Dann kannst du auch Splintholz im Außenbereich verwenden, aber du solltest es vermeiden, da das Kernholz doch wesentlich langlebiger ist. Und je stärker das, was du bauen möchtest, bewittert wird, also je mehr Regen, Schnee, Sonne und Wind da dran kommen, umso resistenter sollte dieses Holz sein, denn du steckst ja jede Menge Arbeit in so ein Projekt rein. Und vielleicht auch noch Geld in Form von Beschlägen oder anderen Dingen. Und da ist es natürlich ärgerlich, wenn durch die falsche Holzauswahl dein Projekt, dein Tisch, dein Stuhl, was auch immer du baust, nach ein paar Jahren schon kaputt ist. Das wäre einfach schade, das wäre Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Mit Eiche, Lärche, Douglasie und je nach Beanspruchung sogar Kiefer gibt es 4 einheimische Holzarten, die sich sehr gut für den Außenbereich eignen. Du musst also nicht unbedingt Holz kaufen, das einmal um die halbe Welt geschifft wird und aus dubiosen Quellen stammt, sondern du kannst wirklich einheimisches Holz verwenden, von dem nachgewiesen ist, wo es herkommt und wie es angebaut und geerntet wurde. Aber nicht nur die Holzart spielt eine Rolle, sondern auch die Konstruktion deines Möbelstückes für den Außenbereich. Hier kommt der sogenannte konstruktive Holzschutz zum Tragen. Mit konstruktivem Holzschutz ist gemeint, dass man versucht, Witterungseinflüsse vom Holz, so gut es irgendwie geht, fernzuhalten. Hier spielt der Begriff stehendes Wasser eine wichtige Rolle. Mit stehendem Wasser bezeichnet man, wie der Begriff schon vermuten lässt, Wasser, das lange auf dem Holz stehen bleibt, also nach einem Regenguss einfach nicht abfließen kann. Und das gilt es zu vermeiden, denn das ist so der schlimmste Feind des Holzes im Außenbereich. Denn durch permanente Feuchtigkeit und entsprechende Temperaturen, also Plusgrade, können sich Pilze bilden, die das Holz angreifen. Wenn du nun dafür sorgst, dass dein Holz nach einem Regenguss möglichst schnell wieder trocknet, dann entziehst du diesen Pilzen die Lebensgrundlage, sie bilden sich gar nicht erst. Achte also darauf, dass Wasser abfließen kann. Hier geht man von einer Neigung von 5 Grad oder mehr aus, damit Wasser gut abfließen kann. Achte auf abgerundete Kanten, sogenannte Tropfkanten kannst du einfräsen. Das sind Kanten, die einfach dafür sorgen, dass Wasser nach dem Regen richtig schön abfließen kann. An scharfen Kanten kann sich Wasser immer mal wieder sammeln. Auch das sind solche Stellen, die gerne mal weggammeln. Beim konstruktiven Holzschutz solltest du auch darauf achten, welche Seite du nach außen nimmst, denn Holz wölbt sich ja im Außenbereich und das kann dazu führen, dass du eine regelrechte Schüssel hast, beispielsweise bei einem Handlauf. Wenn das Brett so gedreht wird, dass sich eine Innenwölbung ergibt, dann bleibt Wasser stehen. Hast du eine Außenwölbung, läuft Wasser ab. Ich kann dir dazu das Buch von Bernhard Leisse empfehlen, Holzbauteile richtig geschützt. Ich schreibe dir alle Infos dazu in die Folgenbeschreibung. Da geht der Autor wirklich auf alle Feinheiten des konstruktiven Holzschutzes in verschiedensten Situationen ein. Und da kannst du dir jeweils, je nachdem, was du machen möchtest, das Passende raussuchen und siehst dann, worauf du achten musst. Denn das würde den Podcast hier sprengen, auf alle Details einzugehen. Auf einen Punkt möchte ich aber dennoch eingehen und das sind schmale Fugen, also irgendwelche dünnen Spalten unter 3 mm oder unter 5 mm besser gesagt. Da bildet sich auch stehendes Wasser, denn da hast du eine sogenannte Kapillarwirkung. Das kennst du, wenn du einen Strohhalm einfach in ein Wasserglas stellst. Dann steigt der Wasserstand im Strohhalm an, ohne dein Zutun. Und das ist eben die Kapillarwirkung. Flüssigkeiten werden in schmale Hohlräume regelrecht hineingezogen, steigen dort auf. Und das hast du eben auch bei ganz schmalen Fugen. Die solltest du also unbedingt vermeiden, da sich dort Wasser sammelt, das nicht so schnell abfließen kann. Es muss also erstmal wegtrocknen, statt abzufließen. Kapillarwirkung hast du auch, wenn dein Holz mit dem Boden direkt in Kontakt kommt. Also du einen Tisch beispielsweise in die feuchte Wiese stellst. Auch dann steigt Wasser durch die Kapillarwirkung nach oben ins Holz, verbleibt dort relativ lange und dein Holz fängt dort an zu gammeln. Also direkten Bodenkontakt solltest du tunlichst vermeiden. Da gibt es entsprechende Mittel, wie man das vermeiden kann. Es gibt auch Versiegelungen für das Holz, für Hirnholz, sogenanntes Hirnholzwachs. Damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Aber das sind Dinge, die auch immer gepflegt werden müssen. Da musst du dahinter bleiben. Also schau lieber, dass dein Holz irgendwie anders vom Boden wegkommt oder dass du gewisse Opferhölzer einplanst, die du regelmäßig ersetzen kannst. Dann spielt der verwendete Leim eine wichtige Rolle, denn hier und da wirst du auch mal im Außenbereich was verleimen wollen. Und Leime sind in verschiedene Klassen eingeteilt. Das geht mit D1 los, geht dann bis D4. D1 ist meines Wissens nach so gut wie nicht mehr im Handel. D2 ist der übliche Holzleim für den Innenbereich, also für Regale, für Schränke, für Tische. Dann kommt D3 und hier legt oft der Irrtum vor, dass D3 wasserfest ist. Dem ist nämlich nicht so. D3 ist für Räume mit anhaltend hoher Luftfeuchte gedacht. Im Wohnbereich hast du solche Räume in der Regel nicht. Auch im Bad oder in der Küche hast du eine hohe Luftfeuchte immer nur über einen kurzen Zeitraum hinweg, aber nicht dauerhaft. Dann kommt D4 und das ist der Leim, der für den Außenbereich wirklich gedacht ist. Aber auch hier halten sich die Hersteller ein bisschen den Rücken frei. Das heißt, im Kleingedruckten steht dann meist, dass auch diese Verleimungen mit einem Anstrich geschützt werden sollten. Meiner Erfahrung nach ist das nicht unbedingt notwendig. Eine sauber durchgeführte Verleimung mit D4-Leim hält viele, viele Jahre im Außenbereich auch voll bewittert. Das muss dann auch kein PU-Leim sein. D4-Leime gibt es auch als D3-Leime, denen du härter zusetzt. Die haben den Vorteil, dass sie lange haltbar sind gegenüber D4-Leimen, die schon fertig gemischt sind. Die haben nur eine begrenzte Haltbarkeit, müssen also schnell verarbeitet werden. Das ist also nichts, was du dir in größeren Mengen auf Lager legen solltest. Dann möchte ich noch, wenn ich gerade bei den Leimen bin, auf einen Punkt eingehen, der oft falsch verstanden wird. Und zwar geht es da um den PU-Leim. PU-Leim schäumt ja auf, je nach verwendetem Leim, mehr oder weniger. Und da wird oft gesagt, das ist halt eine tolle Sache, wenn mal eine Verbindung nicht richtig passt, dann schäumt ja der Leim auf und quillt und macht und tut und hält dann diese Verbindung. Auch das ist nur bedingt richtig, denn je mehr dieser Leim aufquillt, umso weniger hält der natürlich. Du kannst dir das ja mal wie einen Schwamm vorstellen. Ein Schwamm ist natürlich wesentlich nachgiebiger als ein festes Material. Und so ist das auch beim Leim. Wenn der PU-Leim aufschäumt, dann verringert sich die Festigkeit. Noch ein kleiner Nachtrag zum D3-Leim. Auch der wäre theoretisch für den Außenbereich verwendbar, wenn er entsprechend vor Witterung geschützt wird. Aber das funktioniert in der Praxis in der Regel nicht. Vor Witterung geschützt heißt, es muss ein Anstrich drauf, der auch dauerhaft dicht bleibt. Und gerade an Verleimungen platzt schon mal gerne eine Farbe ab und dann kommt doch Wasser rein und deine Verleimung geht kaputt. Also tu dir hier selbst den Gefallen, spar nicht an der falschen Stelle und nimm einfach den richtigen Leim. Das erspart dir jede Menge Ärger. Große verleimte Flächen, also Leimholzplatten beispielsweise, solltest du im Außenbereich übrigens komplett vermeiden. Das hat jetzt weniger mit der Art und Weise der Verleimung zu tun und dass so eine Leimfuge aufgehen kann, sondern das hat damit zu tun, dass Holz im Außenbereich wesentlich stärker arbeitet als im Innenbereich. Je größer deine Bauteile werden, umso stärker zeigt sich dieses Arbeiten dann in echten Millimetern oder sogar Zentimetern. Und das macht natürlich Stress. Deswegen vermeidet man generell solche großen, flächigen Bauteile im Außenbereich aus Holz. Da gibt es Materialien, die sich wesentlich besser eignen. Du kennst das vielleicht von Tischen für den Außenbereich. Da geht man ja gerne hin und baut diese Tischplatte aus einzelnen Riegeln, wo dann immer ein paar Millimeter Abstand dazwischen sind. Genauso macht man das ja auch bei Terrassendielen. Auch da vermeidet man es ja, die Terrassendielen so breit zu machen. Meistens sind die nur 140 mm breit. Die werden mit Abstand verlegt und dann zeigt sich das Arbeiten des Holzes in solchen Konstruktionen weniger negativ. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der Holz im Außenbereich betrifft, und zwar den chemischen Holzschutz. Chemischer Holzschutz, damit bezeichnet man alles das, was irgendwie aufgetragen wird an Flüssigkeiten. Das können Öle sein, das können andere Mittel sein. Chemischer Holzschutz kommt dann zum Einsatz, wenn die anderen Maßnahmen nicht ergriffen werden können oder sollen. Das kann zum Beispiel auch ein Preisthema sein. Natürlich ist eine kesseldruckimprägnierte Dachlatte viel billiger als das entsprechende Holzbauteil aus Eichenholz. Der chemische Holzschutz wird aber mit der Zeit ausgewaschen. Das lässt sich eigentlich nicht verhindern. Also auch der chemische Holzschutz hat nur eine gewisse Dauerhaftigkeit und muss regelmäßig erneuert werden. Chemischer Holzschutz wären auch Lasuren, die das Vergrauen verlangsamen. Eine Lasur kann das Vergrauen nie ganz verhindern, denn das Vergrauen kommt durch UV-Strahlung und UV-Strahlung kannst du nur komplett vom Holz fernhalten, indem du einen deckenden Anstrich machst. Eine Lasur lässt immer noch UV-Strahlen durch, das heißt, die Vergrauung wird verlangsamt. Diese Vergrauung ist aber kein Schaden am Holz. Auch das wird oft irrtümlich angenommen. Im Gegenteil, das Vergrauen ist eine natürliche Schutzschicht, die das Holz aufbaut und sich so praktisch selbst vor UV-Strahlung schützt. Die Vergrauung kannst du, wenn sie dich optisch nicht stört, einfach drauflassen. Die musst du weder runterschleifen jedes Jahr noch sonst wie entfernen. Das sieht auch sehr natürlich aus, kann einen gewissen Charakter haben. Also wenn du damit klarkommst, dass dein Holz grau wird, dann lass es einfach grau werden. Beim chemischen Holzschutz möchte ich auch noch auf das Thema Leinölfirnis oder andere Öle eingehen, die oft als Holzschutz aufgeführt werden, aber wirklich nur einen ganz geringen Schutz bieten. Denn reine Öle, beispielsweise Leinöl oder Leinölfirnis, haben ja keine Pigmente und somit auch keinen UV-Schutz. Das Öl verhindert zwar, dass Wasser eindringt, aber das Öl wird auch sehr schnell ausgewaschen. Das heißt, damit dieser Ölanstrich seinen Zweck erfüllen kann, Wasser vom Holz fernzuhalten, muss der auch ständig gepflegt und erneuert werden. Das macht natürlich jede Menge Arbeit. Also ein chemischer Holzschutz ist meiner Meinung nach immer die schlechteste Maßnahme und sollte nur ergänzend durchgeführt werden oder wenn alles andere nicht erfolgen kann. Der beste Holzschutz ist immer noch der konstruktive Holzschutz und die Verwendung des richtigen Holzes. Wenn du diese beiden Dinge wirklich im Blick behältst, dann kannst du schon mal Gartenmöbel oder andere Dinge für den Außenbereich bauen, die locker 15 Jahre und länger halten. Verwendest du Eichenholz, sind 30 Jahre oder man sieht ja auch teilweise Konstruktionen, die Jahrhunderte alt sind, gar kein Problem, auch ohne chemischen Holzschutz. Beim Thema chemischer Holzschutz kann man in unseren Breitengraden ein Thema fast vollständig ausklammern und das ist der Insektenbefall. Es gibt zwar auch hier holzschädigende Insekten, wie zum Beispiel den Borkenkäfer, aber diese Insekten befallen in der Regel nur lebende Bäume, nicht das verbaute Holz. Insekten, die verbautes Holz angreifen, wie beispielsweise Termiten, sind in unseren Breitengraden die absolute Ausnahme. Deswegen ist es nicht notwendig, prophylaktisch ein Insektizid zu verwenden, um das Holz zu schützen. Insektizide sind ziemlich gefährliche Mittel, die auch nicht einfach so im freien Handel zu bekommen sind. Die sollten also mit Bedacht und eigentlich auch nur vom Profi verwendet werden und auch nur dann, wenn es notwendig ist. Also um Insektenbefall brauchst du dir in der Regel keine Sorgen zu machen. Wenn da mal eine Wespe ein bisschen am Balken knabbert, ist das überhaupt nicht schlimm. Dann gibt es noch eine Art des chemischen Holzschutzes, die immer weiter Verbreitung findet, vor allem auch bei Terrassendielen. Und das ist eine Art der Behandlung, bei der das Holz mit Wachs durchtränkt wird. Das Wachs verhindert natürlich das Eindringen von Wasser, macht das Holz resistent. Somit kann man dann beispielsweise Terrassendielen aus Hölzern herstellen, die eigentlich nicht für den Außenbereich gedacht sind, aber eben durch diese Behandlung sehr, sehr langlebig sind. Ob man das für sich persönlich möchte, muss man selbst entscheiden. Die Behandlung ist teuer, das heißt, die Hölzer sind entsprechend kostspielig. Das Gleiche trifft auch für Thermoholz zu. Auch das ist eine Möglichkeit, Holz so zu behandeln, dass es resistent wird. Damit kann man dann beispielsweise auch Buchenholz im Außenbereich verwenden. Aber auch diese Behandlung schlägt sich auf den Preis extrem nieder. Das Holz ist also richtig teuer, etwa dreimal so teuer wie das eigentliche Holz. Dazu kommen noch Dinge wie Sprödigkeit des Holzes, die Verarbeitung ist schwieriger und natürlich auch die Belastbarkeit wird herabgesetzt. Also für tragende Konstruktionen sind Thermohölzer nicht die ideale Wahl. Zum Schluss möchte ich noch auf das Thema Edelstahlschrauben und Beschläge eingehen. Auch das ist im Außenbereich ein wichtiges Thema, denn Edelstahlschrauben lassen sich auch nach vielen Jahren noch aus dem Holz rausdrehen, während herkömmliche Schrauben irgendwann verrostet sind und sich nicht mehr rausdrehen lassen und natürlich auch nicht mehr gut aussehen. Du solltest aber bei Edelstahlschrauben darauf achten, dass sich beispielsweise eine auf ein Gewinde gedrehte Mutter im Außenbereich durchaus richtig festbacken kann. Da gehört also immer ein bisschen Fett oder Öl drauf. Es gibt auch andere Beschläge aus Edelstahl, beispielsweise Scharniere und Schubladenführungen. Manches kommt aus der Gastronomie, denn auch da wird natürlich viel auf Edelstahl gesetzt. Und wenn du alle diese hier in der Folge genannten Punkte berücksichtigst, dann bin ich mir sicher, wird dein Außenprojekt ein voller Erfolg, der auch lange hält. Und hier sei noch ein bisschen Eigenwerbung erlaubt, wenn du mehr zum Thema wissen möchtest, dann schau doch mal in meine Online-Kurse rein. Da gibt es einige Projekte für den Außenbereich und auch einen Kurs, der sich ganz allgemein mit dem Thema Holz im Außenbereich auseinandersetzt. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche dir wie immer einen schönen Tag und viel Spaß in deiner Werkstatt.